Ja, wir haben jetzt einiges gehört, einiges Gutes ausgesprochen und in der Anbetungszeit auch unseren Gott gelobt, ihn gepriesen. Und wir wollen uns heute einen Mann anschauen, auf den all das, was wir uns gerade gewünscht haben, was wir den Kleinen zugesprochen haben, eigentlich zugetroffen hat. Als wir gerade das Lied gesungen haben, "Du bist so, so gut zu mir", dachte ich, ja, dieser Mann, der musste das genau so sagen können. Du bist so, so gut zu mir. Er hatte eigentlich schon unverschämt gute Voraussetzungen für sein Leben bekommen. Nicht nur, dass alles nach seinem Willen lief, weil sein Vater sein ganzes Umfeld so organisiert hat, dass da kein anderer irgendwie ihm in die Quere kommen könnte. Darüber hinaus war er auch unverschämt reich. Er musste sich zu keiner Zeit in seinem Leben, weder als kleiner Junge noch als erwachsener Mann, darüber Gedanken machen, ob er, seine Kinder, seine Enkelkinder jemals nicht genug hätten. Und dazu kommt noch, dass er eigentlich weiser und klüger war als fast alle anderen Menschen um ihn herum. Um wen geht es? Salomo? Könnte es noch jemand anders sein? Hiob? Andere Vorschläge? Abraham? Wir sehen, es gibt in der Bibel einige Männer, die Gott in ganz, ganz besonderer Weise gesegnet hat. Und heute wollen wir uns Salomo anschauen. Salomo war im 10. Jahrhundert vor Christus quasi der aufgehende Stern am Himmel des Orients. Es gab niemanden und kein anderes Reich, das ihm irgendwie gleich war. Und wenn wir das erste Buch der Könige aufschlagen, sehen wir, dass von Kapitel 1 bis 11, man könnte jetzt sagen nur 11 Kapitel, quasi das Leben von König Salomo zusammenfassen. Und um diese Zusammenfassung, um das, wie Salomo uns vorgestellt wird, geht es jetzt in den nächsten paar Minuten. Und ich möchte drei Punkte herausgreifen, anhand derer uns Salomo in diesem ersten Kapitel des ersten Königsbriefs vorgestellt wird. Das erste ist seine Weisheit. In Kapitel 1 und 2 wird nur beschrieben, wie Salomo quasi den Thron bestiegen hat und dann noch den letzten Willen seines Vaters, Königs Davids, erfüllt hat. Also eigentlich geht es erst mit Kapitel 3 damit los, wie Salomo selbstständig, eigenständig als König regierte und agierte. Und dieses Kapitel beginnt mit der Beschreibung einer Begegnung zwischen Gott, dem Höchsten, den wir gerade besungen haben, den Heiligen Vater, und Salomo, ganz, ganz persönlich und intim. In einem Traum fragt Gott den jungen Salomo, was er sich denn von ihm wünsche. Tolle Frage, hätte ich auch gerne. Ich weiß aber allerdings nicht, was ich antworten würde, wenn Gott mich das fragt. Salomo hätte sich alles wünschen können, aber er bittet um Weisheit, damit er ein König sein kann, wie Gott ihn sich vorstellt. Er bittet um Weisheit, um ein König zu sein, wie Gott ihn sich vorstellt. Und ich kann es nicht anders sagen, wenn man Gottes Antwort darauf liest, würde ich sagen, Gott war beeindruckt von dieser Antwort. Kann man das über einen Gott überhaupt sagen? So hört es sich aber an. Wir lesen einmal rein, was Gott antwortet. Du, also Salomo, du hättest dir ein langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Darum werde ich deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Was hättest du dir gewünscht, wenn Gott dir diese Frage gestellt hätte? Salomo wollte weise sein, Einsicht haben darin, wie er herrschen kann, damit es seinem Volk gut geht. Und Gott hat dieses Gebet gerne erhört. Salomo wurde zum weisesten Mann der Welt. Und was dann im Verlauf der nächsten Verse im ersten Königebuch folgt, sind einfach Beispiele dafür, die zeigen, dass Salomo tatsächlich überragende Weisheit besaß. Es geht in Kapitel 3 damit weiter, dass Salomo durch seine Weisheit erkennt, wer die eigentliche Mutter eines Babys war. Hört sich jetzt vielleicht ganz trivial an, aber schaut mal in Kapitel 3 rein, war gar nicht so einfach und Salomo löst dieses Problem. Als nächstes wird beschrieben, wie er durch seine Weisheit sein ganzes Herrschaftsgebiet, Israel und alles darüber hinaus, was zu seinem Königreich gehörte, so organisiert und strukturiert, dass es nicht nur an seinem Hof äußerst bequem und wohlhabend zuging, sondern auch alle Leute in seinem Reich, in Israel und darüber hinaus, dass es ihnen gut ging und dass niemand an etwas Mangel gelitten hat. Und das Dritte in Kapitel 5 sehen wir, durch seine Weisheit erforscht Salomo auch die Natur und verschriftlicht all das, was er so erforscht und entdeckt hat und teilt das mit anderen Leuten in seinem Umfeld und weit darüber hinaus. Wir sehen also, dass neben der guten Ausgangsposition, die sein Vater David ihm verschafft hat, seine Weisheit der Ausgangspunkt dafür war, dass Israel die größte Blütezeit in seiner Geschichte erlebt. Das ist das erste Merkmal, das uns über Salomo mitgegeben wird. Das zweite ist, dass uns Salomo als derjenige vorgestellt wird, der den Tempel, den ersten und schönsten Tempel für Gott gebaut hat. Wir könnten jetzt sagen, ist doch nur ein Haus oder eine Kirche. Wir sehen aber, wenn wir die Kapitel darüber lesen, dass der Autor von 1. Könige das ganz und gar nicht so sah. Knapp ein Viertel, das müssen wir uns vorstellen, nur 11 Kapitel über Salomo und knapp ein Viertel aller Verse über Salomo befasst sich damit, wie der Bau des Tempels vorbereitet, organisiert und durchgeführt wurde. Ein Viertel der Beschreibung von Salomos ganzem Leben befasst sich nur mit dem Bau des Tempels. Wir sehen also, dass dieses Kennzeichen, dieses Merkmal das Highlight war in Salomos Leben, für das er weit über seine Lebenszeit hinaus bekannt geblieben ist. Dabei wird ganz besonders hervorgehoben, mit welchem Blick fürs Detail Salomo den Tempel vorbereitet und dann auch hat bauen lassen. Ein ganz kleines Beispiel sehen wir in 1. Könige 6. Dort steht, für den Eingang des Allerheiligsten, das ist der hintere Bereich des Tempels, für den Eingang des Allerheiligsten ließ Salomo Flügeltüren aus Olivenholz mit fünfeckigen Türpfosten anfertigen. Die beiden Flügeltüren aus Olivenholz wurden ebenfalls mit geschnitzten Cherubim, Palmen und geöffneten Blüten geschmückt. Und alles wurde mit Gold überzogen. Und das ist nur ein Detail, nur die Tür zum Allerheiligsten. Wenn wir 1. Könige 6, 7, 8 lesen, da gibt es noch unzählige weitere Details, die Salomo sich ausgedacht hat, um diesen Tempel, um dieses Haus Gottes zu gestalten und zu erbauen. Zum Beispiel wurden die Steine für die Grundlage des Tempels am Berg so bearbeitet, dass sie nur noch hingebracht werden und eingebaut werden konnten. Es war also kein Lärm von Bearbeitung der Steine zu hören, sondern die Steine konnten genau so eingesetzt werden. Das wäre heute noch eine logistische Herausforderung, aber Salomo hat das damals schon beim Tempel so hingekriegt. Und für alles hat Salomo nur das Kostbarste genommen. Nur die kostbarsten und wertvollsten Materialien, die es damals auf der Welt, nicht in Israel, auf der Welt gab. Und so hat er ganz viel Material, Holz, Steine, Gold, Silber, einfliegen lassen, damit er es in diesem Tempel einsetzen konnte. Natürlich einfliegen lassen, nachhaltig mit Muskel und Windkraft. Daran können wir erkennen, dass der Tempel für Salomo und auch vor allem für den Autor des 1. Königebuchs niemals nur ein Haus war. ein Gebäude, eine Kirche von vielen anderen. Salomo hat sich mehrere Paläste gebaut. Davon finden wir nur ganz wenig in der Beschreibung über ihn. Aber der Tempel, der erste Tempel, war etwas ganz Besonderes. Nicht, weil dieses Haus schön sein sollte, sondern weil das Haus Gottes war. Weil Gott darin wohnen sollte. Und das war Salomo bewusst. Er wollte, dass dieser Tempel Gottes Größe und seine Herrlichkeit widerspiegelt. Und das sollte man in allem sehen, was man eben von diesem Tempel wahrnehmen konnte. Da war dann natürlich auch kein Platz mehr für Materialien oder Geräte, die jemand zu Hause aussortiert hat, damit sie gerade noch so gut genug für den Tempel waren. Die Qualität des Tempels sollte die Qualitäten Gottes widerspiegeln. Und dafür hat Salomo alles eingesetzt, was ihm zur Verfügung stand. Und das war eine Menge. Salomo wird uns also zum einen als sehr weiser Mensch vorgestellt und zweitens als derjenige, der den ersten Tempel für den Gott Israels gebaut hat. Und das dritte Merkmal von ihm ist, dass uns seine Beziehung zu Gott als eine ganz besondere Beziehung vorgestellt wird. Die meisten Könige zum Beispiel, die vor ihm, David und Salomo, aber vor allem fast alle Könige nach ihm, hatten immer nur über einen Mittler, über Dritte Kontakt zu Gott. Da gab es zum Beispiel die Priester, zu denen dann die Könige mit ihren Opfertieren kamen, die sie dann für sie geopfert haben und dann das Gebet zu Gott gesprochen haben. Oder es gab einen Propheten. Wenn man eine Frage als König hatte, dann ist man zu diesem Propheten gegangen. Er hat Gott befragt und wenn Gott dann irgendwann geantwortet hat, ist dieser Prophet dann zum König gekommen und hat ihm die Antwort übermittelt. Bei Salomo war das ganz anders. Salomo, ich hatte gerade schon eine Begegnung im Traum mit Gott erzählt und es gab noch eine zweite. Und dass es zwei Begegnungen waren, wo Salomo ganz persönlich Gott gesehen hat, mit ihm gesprochen hat, das wird in dem Bericht besonders hervorgehoben. Es ist eine besondere Verantwortung für Salomo, dass Gott ihm in dieser Weise zweimal erschienen ist. Er brauchte also keine Priester oder Propheten, er hat direkt mit Gott geredet und Gott hat ihm auch ganz persönlich geantwortet. Damit wird ganz deutlich herausgestellt, dass die Beziehung zwischen Gott und Samuel eine besondere war und dass Gott sich ihm anvertraut hat, wie er es bei fast niemand anderem getan hat. Wir können also ein Zwischenfazit ziehen nach diesen ersten 10 Kapiteln über das Leben Salomos und sagen, die Berichte über ihn, die lesen sich wie so eine filmreife Vorstellung eines reichen Wunderknaben, würden wir heute vielleicht sagen. Er hatte alles, was man sich nur vorstellen konnte. Er war der klügste Mann und Gott hat sich ihm ganz persönlich offenbart und anvertraut, wie er es bei fast niemand anderem getan hat. Gott hatte Salomo also mit allem ausgestattet, was wir uns heute eigentlich nur wünschen könnten. Aber dann kommt noch das letzte Kapitel in Salomos Leben. Kapitel 11 im ersten Königebuch. Und ich möchte einen Vers aus diesem 11. Kapitel vorlesen. Als er, Salomo, älter wurde, brachten sie, seine vielen Ehefrauen, ihn dazu, andere Götter zu verehren. Er hielt nicht mehr mit ungeteiltem Herzen zum Herrn, seinem Gott, wie es sein Vater David getan hatte. Ich lese den Vers nochmal vor. Als er älter wurde, brachten sie ihn dazu, andere Götter zu verehren. Er hielt nicht mehr mit ungeteiltem Herzen zum Herrn, seinem Gott, wie es sein Vater David getan hatte. Salomo hatte einmalige Voraussetzungen, die besten Bedingungen von Gott geschenkt bekommen. Und dann endet es so. Wie kann es plötzlich dazu kommen, dass dieser König, dieser reiche Wunderknabe so endet? Und als ich über diese Frage nachgedacht habe, habe ich gemerkt, So plötzlich kam das eigentlich gar nicht. Es lag viel eher daran, dass ich gar nicht so genau hingeschaut habe, als ich diese Kapitel über Salomos Leben gelesen habe. Und dann bin ich nochmal den Text durchgegangen und habe gemerkt, dass der Autor eigentlich zwei Warnsignale in diese so schöne Beschreibung von Salomo, seiner Herrschaft und seiner Beziehung zu Gott eingebaut hat. Aber diese Warnleuchten, diese Warnsignale habe ich nicht sofort wahrgenommen, weil er sie so eingeflochten hat in all das Gute, was er über Salomo beschrieben hat. Und es fängt damit an, ich hatte es gesagt, in Kapitel 3 beginnt eigentlich die eigenständige Beschreibung seiner Herrschaft. Vorher war nur, wie er den Thron bestiegen hat und das erfüllt hat, was David sich noch zuletzt gewünscht hat. Aber diese ersten drei Verse sind wichtig. Ich bin einfach so drüber weggegangen, habe es weggelesen, aber ich möchte sie mir mit euch nochmal anschauen. Also Kapitel 3, Abvers 1. Salomo schloss einen Bund mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und heiratete dessen Tochter. Er holte sie in die Stadt Davids, bis sein Palast und das Haus des Herrn sowie die Stadtmauer fertig gebaut waren. Damals gab es noch kein Haus des Herrn. Deshalb brachten die Israeliten ihre Opfer auf den Kulthöhen dar. Salomo liebte den Herrn und befolgte alle Anweisungen seines Vaters David. Doch auch er nutzte weiterhin diese Altäre auf den Hügeln für Opfergaben und Rauchopfer. Man könnte sagen, es ist einfach nur so eine einführende Beschreibung von Salomos Herrschaftszeit. Er hat da die Tochter des Pharaos geheiratet und wie alle anderen auch auf diesen Höhen, auf diesen besonderen Kultstätten geopfert. Aber solche Details werden von den Autoren der Königsbücher, der Geschichtsbücher niemals einfach nur so dahingeschrieben, sondern es hat etwas zu bedeuten. Das müssen wir uns merken. Das muss im Kopf irgendwie gespeichert werden. Denn obwohl sie ehrlich berichten wollten, haben sie niemals ganz offen Kritik an den Leuten geübt, über die sie schrieben. Zumindest nicht, solange sie Würdenträger des Volkes Israel waren. Und der König war der Höchste im Land Israels. Es wird also beschrieben, dass Salomo Gott liebt. Nicht zu kritisieren. Das tun wir auch, das wünschen wir uns für alle, die Jesus und Gott nachfolgen. Er hat sein Leben nach Gottes Vorstellung ausgerichtet, könnten wir sagen. Aber diese zwei Dinge, die hier hervortreten, die müssen wir uns merken. Da kritisiert der Autor quasi durch die Blume, was Salomo so angestellt und verzapft hat. Er heiratet eine ägyptische Frau. Das an sich ist nicht der Kritikpunkt, sondern der Autor will damit sagen, er heiratet hier eine Frau, die nicht an den Gott Israels geglaubt hat, die nicht Jahwe angebetet hat, sondern die Götter aus ihrem Land. Und das Zweite, Salomo hat, wie alle anderen Menschen in seiner Zeit, an Stellen, an Orten geopfert, wo Gott es eigentlich nicht erlaubt hat. Gott hat gesagt, ihr sollt in meinem Haus, in meiner Stiftshütte, auf meinem Altar Opfer bringen und nirgendwo sonst. Und das wusste Salomo und trotzdem hat er an diesen Stellen geopfert. Und genau das Gleiche ist das, was ganz am Ende, ich hatte es vorhin vorgelesen, Salomo vorgeworfen wird. Er hatte Frauen, viel zu viele Frauen, die ihn dann davon abgebracht haben, Gott anzubeten und andere Götter zusätzlich anzubeten. Und außerdem hat er Gott auch am Ende seines Lebens an allen Städten Opfer gebracht und nicht nur im Tempel. Wir sehen also, dass diese Beschreibung in Kapitel 3 und in Kapitel 11 vom Autor wie so eine Klammer um Salomos Herrschaftsbeschreibung gesetzt wird, die anzeigt, diese kleinen Fehltritte oder die eigenen Wege, die Salomo am Anfang seines Lebens eingeschlagen hat, die haben ihm am Ende seines Lebens eingeholt. Am Anfang hat er einen eigenen Weg angeschlagen, in zwei kleinen Lebensbereichen, könnten wir sagen. Aber das hat ihn am Ende eingeholt. Er war nicht konsequent am Anfang und das hat am Ende dazu geführt, dass er immer mehr Kompromisse eingegangen ist. Also das war das erste Warnsignal, diese Klammer, die der Autor um Salomos Leben gesetzt hat. Und das zweite Warnsignal ist eigentlich nur eine Satzkonstruktion. Man könnte sagen, das ist ja eine Kleinigkeit. Aber diese eine Satzkonstruktion, die kommt in diesen 11 Kapiteln über Salomo 12-mal vor. 12-mal, da müssen wir genauer hinschauen. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht aus 1. Könige 3, Vers 14. Da steht, und wenn du mir gehorchst und meine Gesetze und Gebote hältst, wie dein Vater David es getan hat, dann schenke ich dir auch ein langes Leben. 12-mal in der Beschreibung von Salomos Leben und seiner Herrschaft finden wir dieses Wenn, dann. Wenn du das tust, dann werde ich dich in der und der Weise segnen. Wenn du mir treu bleibst, wird das der Segen sein. 12-mal wird dieser Satz erwähnt und Salomo spricht diesen Satz selber Gott gegenüber und dem Volk gegenüber aus. Er sagt, wenn wir als Volk Israel das und das tun werden, dann wird Gott uns segnen. Und obwohl er das wusste und selber ausgesprochen hat, hat er sich nicht dementsprechend verhalten. Darum steht am Ende seines Lebens der Satz über seinem Leben, das kann man nicht anders sagen, den wir gerade schon einmal kurz gelesen haben. Er hielt nicht mehr mit ungeteiltem Herzen zum Herrn, seinem Gott, wie es sein Vater David getan hatte. Er hielt nicht mehr mit ungeteiltem Herzen zu seinem Gott, wie sein Vater David es getan hatte. Und ich glaube, dass diese Aussage, dieser Gedanke genau die Botschaft ist, die uns der Autor mit dem Leben und Salomos Herrschaft mitgeben will. Die ganzen 11 Kapitel über Salomo sollen uns genau das lehren. Gott ist nichts so wichtig wie ein ungeteiltes Herz. Gott ist nichts so wichtig wie ein ungeteiltes Herz. Und dieses Herz, das vollkommen auf ihn ausgerichtet ist, hatte David. So sehen wir es in dieser Aussage Gottes. Aber bei Saul, Davids Vorgänger, und Salomo, seinem Sohn und Nachfolger, sah es leider etwas anders aus. Und diese Eigenschaft war Gott nicht nur bei seinen Königen wichtig oder irgendwelchen besonderen Leuten der damaligen Zeit, sondern was hat Jesus geantwortet, als er später gefragt wurde, was ist eigentlich das wichtigste Gebot im Gesetz? Jeder von euch, der schon lange mit Jesus unterwegs ist, weiß, was die Antwort ist. Jesus antwortet in Matthäus 22, Vers 37, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Mit deinem ganzen Herzen bedeutet nichts anderes als mit ungeteiltem Herzen. Nur ihn im Herzen zu haben und auf ihn ausgerichtet zu sein. Wir sehen also, dass Gott durch die ganze Geschichte der Menschheit hindurch nach Menschen Ausschau hält, die ihm mit ungeteiltem Herzen nachfolgen. Gott hält Ausschau nach Menschen, nach Männern und Frauen, die ihm mit ungeteiltem Herzen nachfolgen. Und darum ist die Frage so wichtig, woran erkennt man eigentlich ein ungeteiltes Herz? Wir können ja nicht in den Menschen hineinschauen und es ist ja auch nicht unser Organ gemeint, sondern das, was uns Menschen ausmacht, unsere Werte, unsere Prioritäten, unser Denken. All das ist mit dem Herz hier zusammengefasst. Und wenn wir Salomo als Referenzpunkt dafür nehmen, um ein ungeteiltes Herz zu erkennen, finden wir drei Kennzeichen in dem Bericht über Salomo. Und das erste Kennzeichen für ein ungeteiltes Herz ist mangelnde Kompromissbereitschaft. Hier ganz positiv gemeint. Mangelnde Kompromissbereitschaft. Gott wirklich mit ganzem Herzen zu lieben, so wie es das höchste Gebot verlangt, bedeutet, dass nichts und niemand, wirklich nichts und niemand dazwischen kommt, zwischen mich und meinem Gott. Kompromisse sind da nicht inklusive. Gott erwartet von uns, dass wir unser Leben voll und ganz danach ausrichten, was ihm gefällt. Und diesen Satz müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Gott erwartet von seinen Nachfolgern, von uns Jüngern, dass wir unser ganzes Leben voll und ganz auf das ausrichten, was ihm gefällt. Ich hoffe, das war dir bewusst, als du zu Jesus gesagt hast, ich will zu dir gehören, ich will dir nachfolgen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Das ist Gottes Erwartung. Und diese Erwartung umfasst mein ganzes Leben, alle Lebensbereiche, meine Prioritäten, meine Werte, die Partnerwahl, Sexualität, Freizeitgestaltung, Erziehung, was auch immer. All diese Lebensbereiche werden davon eingeschlossen. Gott erwartet, dass wir uns in jedem Lebensbereich voll und ganz auf das ausrichten, was ihm gefällt. Und wir sehen, dass Salomo, und das wird ja auch so gesagt, dass er Gott liebte und sich nach seinem Gesetz richtete. Außer in diesen zwei kleinen Punkten. Und dazu kommt ja noch, dass die Leute in der damaligen Zeit genau so gelebt haben wie er. Also die anderen, die gesagt haben, dass sie zu Gottes Volk gehören, dass sie Gott lieben, dass sie ihm nachfolgen, dass er der Wichtigste ist, haben genau das Gleiche getan. Alle haben an verschiedenen Orten Opfer für Gott gebracht. Und jeder, der es sich leisten konnte, hatte mehrere Frauen und auch Frauen aus dem Ausland. Also Salomo, könnten wir sagen, war eigentlich in guter Gesellschaft. Es waren viele da, die genau das Gleiche getan haben wie er. Aber Gott kümmert sich niemals darum, was alle oder die meisten tun. Es interessiert Gott nicht, was die anderen machen. Er will, dass du ihm kompromisslos nachfolgst. Er will, dass ich ihm kompromisslos nachfolge. Und daher muss sich jeder von uns immer wieder die gleiche Frage stellen. Was heißt es eigentlich für mich in meiner jetzigen Lebenssituation, Gott kompromisslos nachzufolgen? Was heißt es für dich heute, in den Umständen, in denen du gerade steckst, Gott kompromisslos nachzufolgen? Diese Frage kann dir niemand beantworten. Das musst du für dich selber tun. Und wenn jetzt ganz viel Druck auf deinen Schultern liegt und du das Gefühl hast, das schafft doch niemand, dann liegst du da ganz richtig. Und das ist das zweite Kennzeichen, das wir durch Salomos Leben mitnehmen können, wenn es um ein ungeteiltes Herz geht. Wichtig bei einem ungeteilten Herz ist eine gesunde Fehlerkultur. Eine gesunde Fehlerkultur. Es ging Gott niemals im Alten Testament, im Neuen Testament oder heute. Es ging Gott niemals um Perfektion, um Sündlosigkeit, würden wir vielleicht sagen. Darum ging es Gott niemals und darum wird es ihm niemals gehen. Er hat uns Menschen doch erfunden. Er hat dich und mich gemacht und wusste ganz genau, was in unserem Leben möglich ist und was niemals möglich sein wird. Fehler, Sünde, Schwächen, Unzulänglichkeiten, all das gehört zu unserem Leben dazu, egal ob ich an Jesus glaube oder nicht. Es gehört zu unserem Leben dazu. Was Gott viel, viel wichtiger ist, ist die Frage, was danach passiert. Was passiert, nachdem ich einen Fehler gemacht habe, nachdem ich gesündigt habe? Mache ich einfach so weiter wie davor? Versuche ich vielleicht sogar das zu vertuschen, was ich da getan habe? Oder gehe ich mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, all das, was mir das Leben schwer macht, wieder zurück zu Gott, vor seinen Thron, vor das Kreuz? Denn genau dafür hat Jesus gelebt, dafür ist Jesus gestorben, dafür steht das Kreuz. Darüber haben wir uns an Karfreitag ganz neu Gedanken gemacht. Dafür ist Jesus gestorben. Gott hat über David nicht gesagt, dass er ein ungeteiltes Herz hat, weil er perfekt oder fehlerlos war. Ganz und gar nicht. David hat ganz schön schlimme Sachen ausgefressen. Aber darum geht es Gott nicht, wenn er sagt, dass dieser Mann trotzdem ein ungeteiltes Herz hat. Es geht ihm darum, dass David jedes Mal egal was er verzapft hat, jedes Mal wieder zu Gott zurückgekommen ist und ihn um Vergebung gebeten hat, Opfer gebracht hat für ihn und ihm versprochen hat, ein Leben zu führen in Zukunft, wo dieser Sünde, diese Handlungen keinen Platz mehr haben sollen. Bei Salomo war es anders. Er hatte sich irgendwann damit arrangiert, dass zum Beispiel seine Frauen anderen Göttern geopfert haben, sodass er später das sogar selber getan hat. Wie geht es bei dir weiter, nachdem du einen Fehler getan hast, nachdem du gesündigt hast? Das letzte Kennzeichen, und damit komme ich schon zum Schluss, ist, dass wir einen lebenslangen Tunnelblick bewahren sollten. Ein Tunnelblick auf Gott, würde Salomo sagen, wir heute aus neutestamentlicher Perspektive sagen, ein Tunnelblick auf Jesus. Nur ihn im Fokus zu haben, auf ihn ausgerichtet zu sein. Salomo hat das den größten Teil seines Lebens geschafft und in allermeisten Lebensbereichen hat er das auch gelebt. Aber er hat von Anfang an kleine Kompromisse geduldet in seinem Leben und im Leben seiner Frauen. Und das hat ihn am Ende eingeholt, weil er in der Hinsicht immer mehr Kompromisse eingegangen ist. Und da macht der Text über Salomos unmissverständlich klar für uns. All das Gute, und das war unbeschreiblich viel, all das Gute, was Gott in Salomos Leben hineingestellt hat, seine Weisheit, sein Reichtum, seine Königsherrschaft, all das Gute bringt nichts, wenn man nicht bis zum Schluss diesen Tunnelblick, diesen Fokus auf Gott beibehält. Also egal wie alt du bist, ob du sagst, ich stehe eigentlich noch so im ersten Drittel oder im zweiten oder im letzten oder vielleicht schon am Ende meines Lebens. Egal wie alt wir sind, niemand von uns weiß, wie lang dein Leben noch anhält. Es ist immer wichtig, egal in welcher Lebensphase wir stehen, dass wir diesen Tunnelblick auf Jesus beibehalten. Gott hält Ausschau nach Menschen mit einem ungeteilten Herz. Und Saul und Salomo haben gut angefangen, aber dann stark nachgelassen. König David hat dieses ungeteilte Herz bis zum Schluss bewahrt. Wie sieht es bei uns aus? Was wird am Ende deines Lebens in dieser Hinsicht über dich gesagt werden? Wir hören jetzt etwas Musik. Die Band wird ein Lied singen. Ihr werdet den Text hier vorne nicht sehen. Wenn ihr das Lied kennt, könnt ihr gerne mitsingen. Ich werde euch hier aber ein paar Fragen dalassen, die uns das Leben von Salomo in unser Leben hineinspricht. Und ihr könnt diese Fragen gerne für euch bewegen. Und ich bitte euch, das, was vielleicht gerade hier drin bei euch am Arbeiten ist, das, was euch vielleicht herausfordert, ein Gedanke, eine Frage, ein Impuls, dass ihr den festhaltet. Schreibt es auf, notiert ihn euch in eurem Handy, wie auch immer ihr es festhalten könnt, tut das. Es werden nach dem Gottesdienst, das hatte Harm bei der Segnung schon gesagt, Leute hier vorne stehen, die gerne für dich und mit dir beten. Nutze das vielleicht als Gelegenheit, um etwas festzumachen, was Gott dir gerade aufs Herz legt. Aber halte es fest. Sobald wir durch diese Tür durchgehen, kommt gefühlt wieder der Alltag über uns geschwemmt wie eine Welle und all das ist weg. Halte das fest, was Gott dir heute durch diesen Gottesdienst, durch die Predigt, durch das Leben Salomos mitgeben will und beweg es weiterhin in deinem Herzen. Amen.